Lassen Sie uns einen Augenblick stille werden. Herr, an diesem Tag, an dem uns Nachrichten und Worte in Atem gehalten haben und wir auch nicht wissen, wie das alles weitergeht in dieser Welt, mit Krieg oder Frieden, mit Leid und Tränen und Tod, schenk uns noch einmal deine Nachricht, dein Wort. Herr, schenk es uns so, dass wir es verstehen können und auch noch einmal an diesem Abend die Kraft bekommen, hinzuhören und es mitzunehmen. Wir bitten dich, Herr, um dein Reden. Amen. Also heute nun die Frage, wir haben ja gegenwärtig eine kleine Reihe zum Thema Fragen Jesu an uns. Normalerweise stellen wir die Fragen, warum Gott? Hier sind Fragen zusammengestellt, die Gott an uns stellt. Und heute nun die Frage, die zweite, warum zweifelst du? Warum zweifelst du? Und dazu jener Text, den Sie wieder sehr wohl kennen, aus dem Matthäusevangelium. Und dort im 14. Kapitel ist diese Geschichte angeschlossen an die Erzählung von der Speisung der 5000. Und da heißt es in Vers 22, und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Freunde, 5000 sind gespeist worden. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Mann und Maus und Kind und Kegel sind satt mit 5 Fischbrötchen. Die Wogen könnten nicht höher gehen. Was für ein Wundermann. Was für ein Strahlemann. Was für ein Brötchengeber dieser Herr. Und Jesus? Jesus trieb auf dieser Festwoge wie ein Fettauge ganz oben, die glückliche Stunde genießend und auskostend. Nein, er trieb nicht oben. Er trieb seine Jünger ins Boot. Er trieb ihnen die Flausen aus dem Kopf, raus aus dem Taumel, rein in das Boot, ran an die Ruder. Ein kühler Nachtwind und eine harte Ruderarbeit wird sie wieder zur richtigen Besinnung bringen. Jesus ist nicht jenes Fettauge, das immer oben schwimmt. Jesus ist doch der Schuhputzer, an dem jeder sein Dreck abputzt. Er will nicht auf der Starparade ganz oben stehen, sondern er will am Kreuz ganz oben hängen. Die Schuldfrage muss gelöst werden. Er wäre Licht für jene Listen gewesen, die wir heute aufmachen. Es gibt heute eine Bestsellerliste christlicher Bücher, die meistverkauften Top 1. Oder, wie wir schon einmal erwähnt, es gibt heute eine Top-Liste der bestbesuchtesten Gottesdienste in ganz Deutschland. Bis auf 40 Plätze in dieser Tabelle ist abzulesen, wo die meisten Menschen in den Gottesdienst gehen. Soviel ich weiß, rangieren wir an der Stiftskirche auf dem 6. Platz mit steigender oder abfallender Tendenz. Toplisten. Jesus hätte sich geweigert, auf dieser Topliste zu stehen. Nicht oben sein, unten sein, oben nur am Kreuz, liebe Freunde. Wenn schon oben, dann nur am Kreuz. Und während das Boot dann durchs Wasser getrieben wird, treibt es diesen Jesus wieder in die Einsamkeit, wie so oft. Allein auf einem Berg. So heißt es hier, das waren die Berghöhen, die Anhöhen der Golan, der Golangebirge. Und allein ist ja doppelsinnig. Er ist allein weg von seinen Jüngern und er ist allein unverstanden von seinen Nächsten. Dieses Allein in doppeltem Sinne ist besonders beschwerlich. Manche unter uns sind allein, sie leben allein und haben auch wenig Menschen. Sie müssen ihren Weg alleine gehen. Und dann gibt es Menschen unter uns, die haben viele um sich und manche sogar zu Hause. Aber mitten in dieser Gemeinschaft sind sie allein, unverstanden, mittendrin in der Familie, einsam. Weh dem, der beides ist. Allein und einsam, so wie dieser Herr. Ihn hat es in diesem doppelten Alleinsein zu diesem Herrn getrieben. Allein dann mit diesem Herrn zu sein. Es gibt keine andere Regel, an die wir uns heute Abend wieder erinnern oder erinnern lassen. Wenn uns auch jene das Alleinsein wehe tut, wenn uns immer wieder die Einsamkeit anfällt, obwohl mitten in einer Gesellschaft, mittendrin, allein, vielleicht in einer Bibelstunde zwischen 200 Leuten drin, allein, unverstanden, übersehen, kaum gegrüßt, der Name ist nicht bekannt. Wenn Sie immer wieder an diesem Alleinsein leiden, dann machen Sie es diesem Herrn nach. Es trieb ihn dann zu diesem Herrn. Dann vor diesen Herrn zu treten. Es ist die vierte Nachtwache. Das heißt, die damals teilten die Nacht in vier Hälften ein. Erste 6-9, 9-12, 12-3 und 3-6. Also in der Frühe 3-6, das war die vierte Nachtwache. Der Beginn des neuen Tages. Wind, Sturm und dann noch zu allem hin ein Gespenst. Und dann brüllen sie vor Angst. Jesus bricht aus diesem Inkognito aus und gibt sich zu erkennen, ich bin's. Wir kennen die Geschichte. Und dann wagt Petrus den Ausstieg, läuft übers Wasser und er sackt ab. Luther schrieb dazu in seiner Weise, Petrus wäre unter das Wasser fischen gegangen und hätte keine Fische mehr auf den Markt gebracht. So wäre es dem Petrus ergangen. Jesus streckt seine Hand aus und fragt. Er fragt nicht, Warum bist du so dumm? Petrus, von Kind an schipperst du auf dem Wasser. Und du weißt, dass dieses Wasser keine Balken hat. Wenn das Boot rollt und schlingert, dann hängt man sich an die Riemen und steigt nicht über die Reling. Warum bist du so dumm? Aber Jesus spricht nicht seine Dummheit an. Und Jesus fragt ihn auch nicht, warum, Petrus, gibst du denn so an? Deine Kameraden haben dich doch längst durchschaut. Wieso willst du denn den Super-Wassermann spielen, der hier eine große Schau abzieht? Solches Theater ist hier auf dem Wasser nicht gefragt. Nein, Jesus spricht ihn nicht auf seinen Hochmut an. Und Jesus fragt auch nicht, Petrus, warum sticht dich eigentlich jetzt der Hafer? Warum juckt dich denn der Ausstieg? Du weißt doch, dass man auf einem Meer untergeht. Jesus spricht ihn nicht auf einen Übermut an. Er fragt ihn, Petrus, warum zweifelst du? Nicht die Dummheit und nicht der Hochmut und nicht der Übermut lassen den Mann untergehen, sondern der Zweifel. Liebe Freunde, der Zweifel ist der Grund dieser Katastrophe. Der Zweifel hat anscheinend solche Konsequenzen. Der Zweifel ist der Anfang vom Ende. Der Zweifel ist immer der Anfang vom Ende. Und wenn Sie heute Abend hierher gekommen sind und wenn Sie kein kalter Skeptiker sind, der die Frage nach Gott mit einem müden Lächeln auf den Lippen beantwortet, und wenn Sie kein sturer Praktiker sind, der seine ungelösten Fragen als willkommenen Vorwand für den Nichtglauben benutzt, wenn Sie dagegen ein verwunderter Mensch sind, dem die Zweifel immer wieder die Seele zermattern, wenn Sie immer wieder mit diesen Zweifeln zu tun haben, somit wie mit Fieber oder Schmerzen, und ich kenne auch unter uns zweifelnde Menschen, dann sind Sie auch an diesem Abend gefragt, warum zweifelst du? Und wenn Sie kein unverbesserlicher Optimist sind, der nach jedem Dezember doch wieder ein Mai sieht und wittert, wenn Sie kein hoffnungsloser Pessimist sind, der nur mit seinen Tiefs zu kämpfen hat, wenn Sie dagegen ein nüchterner Realist sind, der über diesem grausigen Weltgeschehen an solch einem Tag 500 Ölquellen brennen, eine Städte niedergemacht. Und wenn es dann heißt, der Krieg geht weiter, wenn Sie das alles auch berührt und wenn Sie diese Weltwirklichkeit mit einer Gotteswirklichkeit vergleichen und wissen von einem Gott, der alles in Händen hat und der alles recht macht, und der es alles recht richtet und der es ja auch in meinem Leben und in dieser Welt gut machen wird, wenn Sie hier Ihre Zweifel haben, dann sind auch Sie gefragt, warum zweifelst du? Und wenn Sie kein weltferner Träumer sind, der über Wolken schwebt, und kein religiöser Schwärmer, der sich seine Illusionen ausspinnt, sondern wenn Sie ein Normaldenkender sind, der die Lebensereignisse in tiefe Zweifel gezogen hat, dann sind Sie gefragt, warum zweifelst du? Reden wir heute Abend nicht philosophisch und theoretisch über den Zweifel. Reden wir so, wie es hier gemeint ist, dass Jesus einen fragt, persönlich. Alle anderen sind in dem Augenblick uninteressant. Was ist mit deinen Zweifeln? Warum trägst du so schwer in deinen Zweifeln? Warum zweifelst du? Warum? Und nun möchte ich Ihnen etwas sagen über die Voraussetzung des Zweifels. Ich möchte Ihnen etwas sagen zum Grund des Zweifels und ich möchte Ihnen etwas sagen zur Überwindung des Zweifels. Das erste ist die Voraussetzung des Zweifels. Haben Sie gemerkt? Jesus fragt nicht den Herodes, der diesen Johannes im Zorn umbringen ließ und der auf Wunsch dieses geilen Herodias-Töchterleins diesen Gottesmann um einen Kopf kürzer machte. Für diese höfische, für diese römische Hofschranze lag ja alle Macht beim Cäsar. Nein, Jesus fragt gar nicht diesen Herodes nach seinen Zweifeln. Jesus fragt interessanterweise auch nicht den Pilatus, der zwischen der Meinung des Pöbels und der Meinung seiner Frau hin und her schwankte und hin und her ging wie ein Ping-Pong-Ball. Für diesen römischen Stiefellecker lag die Wahrheit ohnehin im Nebel. Jesus fragt nicht den Pilatus und Jesus fragt nicht den Kaiphas. Übrigens hat man dessen Grab jetzt erst vor wenigen Monaten entdeckt und wieder aufgegraben. Es sei sicher, dass es das Grab des Kaiphas sei. Und wenn einige von Ihnen in nächster Zeit hoffentlich wieder nach Israel reisen können, dann werden sie ganz bestimmt an das neu gefundene Grab des Kaiphas geführt. Und dort, der fragt nicht den Kaiphas, der als Kirchenführer diesen staubigen Bruder Jesus von der Landstraße nicht anerkennen konnte, weil das der Mann mit seinem Messiasbild, mit seinem glänzenden Messiasbild überhaupt nicht in Einklang zu bringen war. Nein, Jesus fragt nicht den Kaiphas. Jesus fragt den Petrus, der um seines Herrn willen seinen Verwandten Adieu sagte und der seinen ganzen Beruf an den Nagel gehängt hat. Jesus fragt den Petrus, der als Vormann dieses Zwölferteam gesteuert hat und hat der als Vormann manche heiße Schlacht geschlagen und auch für seinen Herrn gewonnen hat. Petrus, der nicht nur den Mut des Glaubens aufgebracht, sondern auch das Wagnis des Glaubens einging, indem er die sicheren Planken des Schiffes verließ, um über das Meer zu gehen und um Jesus nahe zu sein. Diesen Glaubenden fragt Jesus, warum zweifelst du? Und jetzt der entscheidende Satz deshalb. Der Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Wenn Sie keine Zweifel haben und wenn Sie sagen, das alles ist für mich nur ferner Glockenklang, dann frage ich, ob Sie jemals richtig geglaubt haben. Der Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Nur der Glaubende kann zweifeln. Ich weiß, und das wissen Sie auch, nun gibt es ja die Ansicht, dass der Mensch einen Glauben brauche. Aber gleichgültig, was man glaube. Hauptsache, man glaubt eben. Der Kronzeuge dafür ist meistens und immer Wolfgang von Goethe. Einen Klügeren hatten wir nicht. Und klugen Leuten muss man glauben. Er schreibt, beim Glauben, sage ich, kommt alles darauf an, dass man glaubt. Was man glaubt, ist völlig gleichgültig. Hauptsache, Sie haben einen Glauben. Hauptsache, Sie sind ein gläubiger Mensch. Und so hören wir es doch immer wieder bei unseren Besuchen. Herr Pfarrer, auch wenn Sie mich nie sehen in der Kirche, ich bin ein ganz gläubiger Mensch. Sie finden eher Gold im Nesenbach als einen Ungläubigen in Stuttgart. Ganz bestimmt. Sehen Sie, Hauptsache Glaube, gleichgültig an wen. Und dann ist nämlich der Glaube ein Potpourri netter Gedanken und Vorstellungen. Dann ist dies alles eine Weltanschauung, aber bitte kein Glaube. Glaube hat es immer mit Vertrauen zu tun. Glaube immer mit Vertrauen. Ich glaube nicht an irgendetwas, sondern ich glaube jemand. Das ist doch schon so dumm, wie es heißt, Hauptsache verheiratet, egal gegen wen. Sehen Sie, das ist, gibt's nicht. Hauptsache Glaube, egal an wen. Im Glauben ist Vertrauen. Ich muss doch wissen, wem ich vertraue. Ob Allah oder Mohammed oder Hindu oder einem Guru. Oder ich glaube an das Schöne und das Gute im Menschen, wie es heute immer noch ein paar ganz dumme Leute gibt, die das meinen. Sehen Sie, ich las bei Klaus Mann in seinem Lebensbericht Der Wendepunkt. Und da schreibt er 1932 von einem jungen, sympathischen SS-Mann, den er kennengelernt habe. Und den schildert er mit dem einen Satz so: Man könnte ihn alles glauben machen, da er an gar nichts glaubte. So ist es. Der, der an nichts glaubt, kann man alles glauben machen. Und der an alles glaubt, der glaubt schon gleich gar nichts. Wer an nichts glaubt, der mag labil, haltlos, wankelmütig sein, ein Zweifler ist er auf jeden Fall nicht. Die Voraussetzung des Zweifels ist, dass der Mensch das Wagnis des Glaubens eingeht, wie Petrus. Also der Nährboden des Zweifels ist der Glaube. Vielleicht ist es bei Ihnen, wenn Sie jetzt in diese Welt schauen und jetzt diese Bilder sehen vom Krieg und vom Hunger und vom Erdbeben und allen Dingen, und dann fragt man sich doch immer wieder, stimmt's denn, dass eine letzte Gerechtigkeit waltet? Stimmt's denn? Oder ist es bei Ihnen vielleicht nicht, wenn Sie in die Welt schauen, weil Sie schon gar nicht mehr in Ihren Fernseher schauen, aber vielleicht, wenn Sie in Ihr Leben schauen, von dem Abschied, den Sie schon alles erlebt, von dem Schmerz, den Sie erleiden mussten, von der Sehnsucht, die Sie durchdringt. Und wenn Sie das alles durchwühlt und so quält, und dann vielleicht in jene Nachtstunden, wo man nicht schlafen kann. Und dann jene unheimliche Frage, wie ein Hagen. Stimmt's denn? Stimmt's denn, dass eine große Liebe in der Welt waltet? Einer, der liebt und der auch mich kennt. Kennt auch mich und hat mich lieb. Stimmt's denn? Kennt auch mich und hat mich lieb. Ist's denn wahr? Liebe Freunde, und manchen, die schauen nicht nur in die Welt, nicht nur ins Leben, sondern die schauen in die Bibel. Und dann lesen sie und dann kommen sie in eine Wundergeschichte. Speisung der 5000 mit 5 Fischbrötchen. Stimmt's denn? Petrus, Jesus ging über das Wasser. Stimmt's denn? Offenbarung. Stimmt's denn? Glaube und Zweifel sind blutsverwandt. Der Zweifel ist geradezu das Kind des Glaubens. Wer wie Petrus das Wagnis eingeht, auszusteigen aus dem Boot der Selbstgerechtigkeit und Selbstsicherheit und über den Abgrund zu ihm kommt, der wird es mit Zweifeln zu tun bekommen. Ich möchte also denen unter uns, die von der Frage geplagt sind, ob sie denn, wenn sie mit solchen Zweifeln immer wieder zu tun haben, ob sie denn dann überhaupt glauben. Ist Zweifel nicht Unglaube? Ist Zweifel nicht Sünde? Wenn ich so zweifle, gehöre ich dann überhaupt zu denen, die er liebt und errettet hat? Liebe Freunde, es ist umgekehrt. Gerade ihre Zweifel zeigen, dass sie dazu gehören. Dass sie dieses Wagnis auf sich genommen und das Boot der Sicherheit verlassen haben. Gerade mit ihren Zweifeln gehören sie dazu. Der Glaube ist die Voraussetzung des Zweifels. Zweitens, der Grund des Zweifels, der Grund. Sehen Sie, Jesus fragt nicht das Meer, das den Jüngern sinken ließ. Du ungestümes Meer, warum lässt du diesen Mann einfach von der Bildfläche verschwinden? Das Meer ist nie aus der Schöpfermacht dieses Herrn entlassen. Und Jesus fragt auch nicht den Sturm. Du böser Wind, warum bläst du so stark und haust diesen Mann einfach um? Nein, auch Stürme können nicht ohne Gottes Willen blasen. Jesus fragt nicht die Nacht, du grässliche Dunkelheit, warum machst du alles so rabenschwarz? Auch Nächte haben Gott zu dienen. Auch Nächte haben Gott zu dienen. Jesus fragt den Petrus, warum zweifelst du? Mehr Sturm und Nächte haben keine Schuld an seinem Zweifel. Luther sagt, sie tun nur das, was ihre Art ist. Verstehen Sie, ein ganz großer Trost liegt in dieser Feststellung. Wir machen ja für unsere schwierige Situation, auch für unsere Zweifel, immer wieder die Umstände schuld. Wenn jetzt dieses Kind nicht so krank geworden wäre, dann könnte ich schon eher glauben. Wenn ich nicht diese Leute getroffen hätte, die so gegen den Glauben lebten, dann könnte ich glauben. Wenn nicht dieser entsetzliche Krieg ausgebrochen wäre, dann wären die Zweifel nicht aufgekommen. Liebe Freunde, die Umstände sind nie schuld an unseren Zweifeln. Überhaupt nie. Die tun nur das, was ihre Art ist. Die Krankheit, sie tut nur das, was ihre Art ist. Sie plagt uns. Schmerzen tun nur das, was ihre Art ist. Die sind nicht schuld. Liebe Freunde, der Grund des Zweifels liegt nie außerhalb, sondern immer innerhalb der Jünger, innerhalb. Bei Petrus liegt der Schaden. In ihm hat sich etwas geändert. Aber die Frage, was? Was hat sich denn bei uns geändert, wenn wir so in Zweifel geraten? Blenden wir noch einmal zurück. Sturm. Die Leute sitzen in ihrem Boot, hängen in ihrem Boot, kämpfen. Die Brecher kommen über Bord und sie schreien und brüllen. Erste Nachtwache, 6 bis 9, 3 Stunden. Zweite Nachtwache, 9 bis 12, weitere 3 Stunden. Dritte Nachtwache, 12 bis 3, weitere 3 Stunden. Zusammen 9 Stunden Schrecken, Schreien, Brüllen, Gefahr. Und bei uns ist schon Panik, wenn wir nach kurzer Zeit nichts von diesem Herrn hören. Und wenn Sie schon lange an etwas leiden, denken Sie daran, es ist bei Ihnen vielleicht erst die zweite Nachtwache. Sie leben vielleicht erst in der dritten Nachtwache. Aber eines kann ich Ihnen versichern, so wie damals. Die vierte Nachtwache in Ihrem Leben kommt gewiss. Die vierte Nachtwache in Ihrem Leben kommt gewiss. Dass die Versuchung so ein Ende gewinne, dass ihr's könnt ertragen. 1. Korinther 10, Vers 13 stimmt und bleibt bestehen. In der vierten Nachtwache plötzlich, Jesus geht auf dem Meer. Einige Kilometer weit. Die Bibel gibt der Sensationsgier nicht nach und macht auch keine näheren Angaben. Aber es kann doch gar kein Zweifel sein. Der 5000 Menschen mit 5 Broten satt macht, der kann auch übers Wasser gehen. Die Jünger, die rechnen schon gar nicht mehr mit ihm und deshalb sehen sie Gespenster. Wer nicht mehr mit ihm in dieser Welt rechnet, der kann nur noch Gespenster und die Hölle sehen. Und dann mittendrin, eines der schönsten Trostworte, die Sie jemals in der Bibel finden können. Dort mitten in der Nacht, in der vierten Nachtwache, als alles unterzugehen droht, da plötzlich sagt er, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Jenes Wort, das zurückreicht bis zu Josua. Josua, der der Nachfolger von Mose werden sollte. Mose, der Riese für ihn, dessen Hosen ihm viel zu lang waren, in dessen Anzug er überhaupt nicht passte. Und als ihm gesagt wurde, sei getrost, ich bin's, fürchte dich nicht. Sehen Sie, in Ihrer zweiten oder dritten Nachtwache oder in Ihrer vierten, wo dieser Herr noch nicht erschienen ist, jenes Wort wird sie ganz bestimmt erreichen. Sei getrost. Ich bin's. Fürchte dich nicht. Über allem, was sie bewegt, fürchte euch nicht. Ich bin's. Und dann geht Petrus das Herz auf. Er hört dieses Wort und er erkennt den Herrn und er will ihm ganz nahe sein. Echter Glaube drängt zur Nähe, so wie echte Liebe immer zur Nähe drängt. Er sagt, befiehl, dass ich ganz nahe bei dir bin. Und Jesus sagt, komm. Komm her zu mir. Komm her zu mir, der du meine Nähe suchst. Kommt her zu mir, die ihr meine Nähe sucht. Kommt doch alle zu mir her, die ihr in der vierten Nachtwache steht. Kommt doch her zu mir. Und tatsächlich, Petrus kommt und er geht auf dem Wasser. Und dann fängt es gut an und es geht böse aus. Er erschrickt, singt und schreit, SOS, save our soul, rette meine Seele, rette mich. Was ist der Grund? Was ist jetzt der Grund, liebe Freunde? In der Bibel heißt ein Zweifler Dipsychos. Und das heißt ein Mensch mit zwei Seelen. Ein Mensch mit zwei Seelen, ein Mensch mit zwei Leben. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Man könnte auch sagen, ein Mensch, der ein Doppelleben führt, der zwei Leben in sich hat. Nicht wahr? Wir hatten ja immer wieder Polizeiakten aufgemacht, jetzt besonders diese lange Reihe der Stasi-Akten. Und dort werden sie entdeckt, die Menschen mit Doppelleben. Tagsüber ein bitterer Beamter und nachts aktiv im Verrat eines anderen, nachts aktiv im Dienst des Sicherheitsdienstes. Theo Lehmann, der am Wochenende hier war und drüben Jugendgottesdienst gepredigt hat, Theo Lehmann, Dr. Theo Lehmann, Pfarrer aus Chemnitz, den wir noch einmal gefragt haben, wie sieht's denn aus mit all den Leuten, die bei euch jetzt an der Spitze sind? Einer, der sehr unter der Stasi zu leiden hatte, der sagte, bitter, bitter, ich traue überhaupt keine mehr. Ich traue überhaupt keine mehr. So weit ist gekommen. Menschen mit Doppelleben, das sind die Dipsichoi. Die, die etwas zu verbergen haben und zweierlei tun. Liebe Freunde, Petrus war einer mit einem Doppelleben. Und zwar einmal hatte er jenes Leben des Glaubenden, der diesem Herrn vertraute und der wusste, dass dieser Herr alles kann und den er allein sah. Und gleichzeitig führte er ein anderes Leben, nämlich das, das eines ganz normalen Bootsmannes, einer, der wusste, wenn Winde blasen und Stürme gehen, dass man dann nicht sicher sein kann auf dem Wasser. Ein Zweifler mit Doppelleben oder ein Zweifler mit doppelter Sicht. Paulus sieht am Anfang nur seine Kameraden. Er sieht keine Kameraden, er sieht niemanden, er sieht nur Jesus allein, der überall seine Wege und Stege bauen kann. Und deshalb setzt er einen Fuß nach dem anderen aufs Wasser und siehe, dieses Wasser trägt. Und dann geht der Blick hinab, weil die Wellen höher werden, und dann geht der Blick hinüber, weil die Winde stärker werden, und dann geht der Blick nach oben, weil die Wolken dunkler werden, und im selben Augenblick geht Petrus ab. Er sieht Jesus und das Wasser und das Wetter und die Wolken. Er sieht Jesus nicht mehr allein. Das ist der Zweifel. Das ist der Zweifler. Das ist der Grund des Zweifels. Zweifler sind gespaltene Menschen. Sie sehen in zwei Richtungen. Zweifler haben den doppelten Blick. Wer Jesus sieht, dem alle Macht gegeben ist und gleichzeitig die Mächte sieht, die uns übertölpeln und uns erdrücken könnten, der ist ein Zweifler. Oder wer Jesus sieht, der Krankheiten heilt und gleichzeitig die Krankheit sieht, die mich ja doch kaputt macht, der ist ein Zweifler. Wer Jesus sieht, der den Tod überwunden hat und gleichzeitig den Tod respektiert, der uns ja doch alle einholen wird, der ist ein Zweifler. Liebe Freunde, nicht Jesus und. Das sind Leute mit Doppelleben. Und ich befürchte, dass wir es alle sind, dass wir einen Glauben haben, aber aufgesetzt jene andere Wirklichkeiten, die nicht durchdrungen sind von jedem Glauben. Dipsichheit, Zweifler sind wir. Darauf kommt es an, dass wir es lernten, Jesus alleine zu sehen. Nur seine Welt, nur ihm zu vertrauen, nur ihm zu gehören. Liebe Freunde, wer das Doppelte sieht, der ist verzweifelt. Die Doppelsichtigkeit ist der Grund des Zweifels und deshalb das Einzige zum Schluss, die Überwindung des Zweifels. Die Überwindung des Zweifels. Er wird nicht so überwunden, dass der Petrus jetzt sich an seine Schwimmkunst erinnert, auch nicht daran, dass seine Kameraden ins Wasser springen und ihn herausziehen, sondern er weiß, jetzt hilft nur noch eines, Herr, hilf mir. Wir erwarten die Überwindung des Doppellebens, der Doppelsichtigkeit von unseren eigenen Bemühungen. Und doch wird sich keiner selbst aus seiner verzweifelten Lage retten können. Der Zweifel wird allein im Schrei überwunden, Herr, hilf mir. Mit diesem Gebet ruft der zweifelnde Petrus den Herrn bei seinem Namen, denn der Name Jesus bedeutet, Gott allein ist Helfer. Und dann streckt er sich aus nach dem, der um Hilfe ruft. Es streckt sich dem eine Hand entgegen, die den Untergehenden rettet. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit Gottes. Nicht der Zweifelnde greift nach der rettenden Hand, sondern die rettende Hand greift nach ihm. Liebe Freunde, wo uns diese Retterhand heute ergreift, ganz allein dort, wo er heute wieder sein Wort sagt. In der Bibelstunde, im Gottesdienst, im Abendmahl, dort, wo wir selbst unsere Hände falten, dort wird Gott handgreiflich. Und sie werden es erfahren und spüren, dass dort, wo sie jetzt alles andere aus dem Blick zu bekommen versuchen und dieses Rufen, Herr, hilf mir, ich sehe nur noch dich allein, ich kann es ihnen zusprechen, dass dieser Herr seine Hand auch nach ihnen ausstrecken wird und handgreiflich wird und sie erretten wird und ihnen wieder festen Boden unter die Füße geben wird. Doch die Überwindung des Zweifels geschieht durch die handgreifliche, zupackende Gegenwart Jesu in seinem Wort. Wer von Jesu Wort gepackt wird, der ist gerettet. Und wer heute Abend wieder von diesem Wort Jesu neu gepackt wird, der ist gerettet. Der ist kein Zweifler mehr. Und deshalb noch einmal jetzt die Frage, warum zweifelst du? Warum zweifelst du? Warum? Amen. Herr Jesus Christus, stell du dich hin dort, Herr, dass wir dich sehen können, dass wir nur dich sehen können, und gib uns wieder den Mut und die Stimme, zu dir zu rufen, Herr, hilf uns, rette uns. Lass uns nicht versinken, auch nicht in unseren Zweifeln. Nimm von uns weg diesen doppelten Blick und gib uns ein Auge für dein Größe und dein Tun. Herr, wir bitten dich an diesem Abend um Frieden. Wir bitten dich an diesem Abend um neuen Mut und Kraft. Wir bitten dich um deine heilende Hand für unsere Kranken und Alten. Wir bitten dich, halte uns, wenn wir sinken. Wir wollen nur dich sehen, Herr, dich allein. Und jetzt segne uns und behüte uns und bewahre uns auf unserem Wege. Amen. Seien Sie von Herzen Gott befohlen und auf Wiedersehen.